Nach den in Windeseile ausverkauften Live-Shows der letzten Jahre kehrt Mörderische Heimat auch im Januar 2026 zurück auf die Live-Bühne im Kreuz Fulda. Mit im Gepäck zwei neue, bisher unbesprochene Fälle. Ein Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön sowie ein überregionaler Fall. Seid dabei und lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen. Sichert euch jetzt die letzten Tickets unter kreuz.com. Mörderische Heimat Extra wird präsentiert von EBB, House of Engineering. Wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mörderische Heimat Extra. Wie immer nach jeder Staffel treffen wir uns ja nochmal zu dritt und sprechen ein bisschen über das, was war, über das, was kommt und was uns sonst noch so auf dem Herzen liegt. Und natürlich auch immer nochmal ein kleines Interview oder einen Gast haben wir ja auch noch. Wir waren in Niedersachsen und ja, das war eine sehr spannende Staffel, wie ich fand, fast schon brutale Staffel, möchte ich sagen. Es waren heftige Fälle dabei. Zeno, Shaggy, wie erging es euch mit der letzten Staffel?
Ja, das war übrigens Lisa Kardinale. Vielleicht sollen wir das für die, die bei unserem Extra erstmal nur einschalten und uns nochmal vorstellen. Lisa Kardinale, Zeno Diegelmann.
Hallo, guten Tag.
Ja, und mein Name ist Shaggy Schwarz. Ja, das war eine krasse Staffel, eine wirklich besondere Staffel mit sehr, sehr vielen Hörer und Hörerinnen, kann man ja jetzt schon mal sagen. Also mir hat die Staffel unglaublich Spaß gemacht und blickt da gern wieder drauf zurück, Zeno.
Ja, es ist immer natürlich so schwierig zu sagen, es hat einem Spaß gemacht und so, es klingt immer so komisch, aber uns macht es natürlich Spaß, darüber zu berichten, euch zu berichten, was da alles passiert ist, auch wenn das teilweise sehr brutale Fälle waren und die einzelnen Teile, wobei man, wenn man Einzelteile sagt, natürlich auch schon wieder zweideutig zu sehen ist, weil tatsächlich einige der Opfer hier zerstückelt wurden in dieser Staffel. Aber ja, es war für mich auch eine der interessantesten Staffeln vielleicht von den Fällen. Es war von größeren Städten, es war aus kleineren Dörfern was dabei. Also eigentlich die komplette Bandbreite, die man sich so vorstellen kann, ne?
Ja, was man sich so vorstellen kann. Und wir hatten ja auch, das fand ich ganz spannend, wir sind ja auch nach unserer Live-Show, die vor wenigen Wochen auch war, da hatten wir ja bei den VIP-Gewinnern, wir haben ja Tickets verlost, dank unseres Sponsors IBB. Und da war ja auch einer dabei, der kam aus Goslar.
Der kam aus Goslar, genau, es war ein VIP-Gewinner. Wir hatten von IBB, hatten wir ein Gewinnspiel, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Natürlich habt ihr alle mitgemacht, na hallo. Und die Gewinner haben so eine Backstage-Tour bekommen, Meet and Greet und ein paar Socken übrigens. Es gibt ja auch Mörderische Heimat-Socken mittlerweile bei unseren Live-Shows. Und einer der Gewinner kam aus Niedersachsen, aus Goslar, genau aus der Gegend, wo unser letzter Fall gespielt hat eben. Das war sehr interessant, dass natürlich dann diese Person genau uns dann ein bisschen was zu diesem Fall auch noch erzählen konnte, der das vor Ort mitbekommen hat. Also von daher gerade das Sommer-Special, da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen, hatte da einen ganz besonderen Anstrich dadurch auch noch, ne? Wenn man dann Leute trifft, die von dort kommen und so weiter. Ja, also Niedersachsen bleibt uns auf jeden Fall im Gedächtnis und war ein gutes Bundesland. Es war gut zu uns.
Ein gutes Bundesland, ja. Das nächste Bundesland ist auch ein gutes Bundesland. Das verraten wir am Ende des Podcasts. Möglicherweise, wenn ihr brav weiterhört, dann könnt ihr es mitbekommen. Aber wir haben gerade ja schon über die Live-Shows auch gesprochen. Das war ja wieder was Besonderes, weil wir wieder in einer neuen Location waren. Lisa, für dich auch das allererste Mal in der Orangerie.
Ja, genau. Es war eine wunderschöne Location. Und es war einfach rundum ein echt schöner Abend. Es waren viele tolle Leute da und es sah echt toll aus. Aber das werdet ihr bestimmt auch schon bei Social Media gesehen haben, denn auch da haben wir ein bisschen was von dem Abend geteilt.
Ja, die Orangerie im wunderbaren Maritim in Fulda, eine tolle Location, tolles Publikum, über 600 Menschen, die da waren, uns gefeiert haben, nicht nur aus Goslar, aus Bielefeld, wirklich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, super viele Menschen, die also auch wie wir genauso glücklich waren, dass wir sie mal sehen und dass sie uns mal sehen.
Absolut,
oder?
Ja, aber auch interessant, weil andere aus diesem VIP-Paket sozusagen, die da gewonnen haben, hatten ja gesagt, dass sie uns das erste Mal überhaupt sehen. Ja. Also die haben uns bis jetzt immer tatsächlich nur gehört, nie bei Instagram oder Facebook oder sowas irgendwie anscheinend uns angeschaut. Und da haben wir erstmal gefragt, wer ist denn der Shaggy, wer ist jetzt der Zeno? Und weil sie gesagt haben, wir haben euch das erste Mal gesehen, worauf wir dann ja fragen, ist die Enttäuschung sehr groß oder hält sie es in Grenzen einigermaßen? Also auch ganz interessante Feedbacks für uns, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber klar, es ist natürlich ein Podcast, den man in erster Linie hört und vielen genügt das dementsprechend auch, wenn sie uns einfach alle 14 Tage mit einem neuen Fall hören.
Lisa haben wir sofort erkannt, da wussten sie, das ist Lisa. Ja. Aber bei Lisa und Shaggy haben sie, da mussten sie...
Ich sag mal, Gott sei Dank haben sie uns nicht jetzt noch verwechselt.
Die einzige in der Runde ohne Vollbart.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und mit Haaren, ja, wir haben ja beide tatsächlich gute Hüte.
Aus gutem Grund.
Ja, wir sind gut behütet. Auf jeden Fall normalerweise. Tolle Live-Show. Ich meine, die Atmosphäre war was Besonderes und sicherlich eine Location, wo ich mir auch wünschen würde, dass wir da vielleicht irgendwann wieder zurückkommen.
Mhm. Auf jeden Fall. Also das Sommers Special ist ja mittlerweile gesetzt, kann man fast sagen. Wir haben das jetzt zum dritten Mal gemacht, weil wir hatten damals auf der Landesgartenschau, das war ja auch im Sommer, ein Sommerspecial gemacht. Und jetzt das zweite Mal, das reguläre Sommerspecial, das erste Mal Indoor. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung.
Mhm. Absolut.
Wenn wir uns das Wetter angeschaut haben. Und ich denke, das könnte tatsächlich auch nächstes Jahr wieder von Interesse sein, es in der Orangerie durchzuführen. Ja. Aber da gucken wir einfach mal.
Da schauen wir nochmal. Wir werden natürlich fragen. Vorher kommen wir noch mal ins Kreuz zurück. Auch da kauft fleißig hoffentlich noch eure Tickets. So viele sind da gar nicht mehr da.
Nein, es wurden beim Sommerspecial auch noch einige verkauft. Also es wird echt knapp jetzt mit den 2 Tagen. Und vielleicht bleibt es auch bei den 2 Tagen aus terminlichen Gründen, sodass ihr jetzt ein bisschen Gas geben müsst.
Genau, das zweite Januarwochenende, der 9. und 10. Januar 2026.
Ja. Ja, da werden wir drei wieder da sein, mit euch dann auch talken, für euch auch talken, wie auch im Podcast. Aber auch da möglicherweise haben wir auch den einen oder anderen Gast noch mit dabei. Das haben wir oft bei unseren Live-Shows, gerade im Kreuz, jemanden mit auf der Bühne. Denn wir haben ja eigentlich eine ganz große, eine große Nachbarschaft. Ich würde mal sagen, wir nennen ja unsere Hörerinnen und Hörer die Nachbarschaft. Aber in unserem Haus, im Mörderisch-Heimann-Haus, wohnen ja noch mehr Menschen.
Genau. Und einen davon, den kennt ihr schon mit Sicherheit alle. Und der auch ein hervorragender Gast immer wieder ist bei unseren Januar-Shows. Aber es gibt ja eine besondere Besonderheit bei unserem Sommer-Special, denn da haben wir ja keine Gäste mit auf der Bühne. Aber wir haben die Zeit trotzdem genutzt. Er war da, unser Professor Gerhard Schmelz. Ich sage schon immer unser Professor.
Und uns drei.
Uns, genau, ja. Exklusiv uns. Und mit ihm spreche ich immer ganz gerne nochmal über die letzte Staffel, die wir hatten, über ein paar Fälle. Da kommen oft nochmal Fragen auf, Dinge, die wir gerne nochmal klären wollen. Oder auch Hörerfragen. Und da würde ich gerne überleiten in das Interview, in das Gespräch, das ich mit Professor Gerhard Schmelz geführt habe. Herzlich willkommen, Professor Schmelz. Es ist immer wieder eine Freude, mit Ihnen hier zusammenzusitzen und über einige Taten und ungeklärte Fragen zu sprechen. Und ich möchte auch direkt starten. Und zwar haben wir eine Frage einer Zuhörerin bekommen von Denise. Und die möchte gerne wissen, wenn eine Person stirbt, deren DNA zuvor in einer kriminaltechnischen Datenbank gespeichert war, wird dieser Datensatz dann gelöscht? Und falls nicht, welche Möglichkeiten oder Einschränkungen bestehen, um die DNA in späteren Cold Case Ermittlungen noch nutzen zu können? Ich denke, da spielt Datenschutz womöglich auch eine Rolle, ne?
Das spielt insofern Datenschutz eine Rolle, als die Aufnahme der DNA eigentlich gesetzlich im Paragraphen 81 folgende in der Strafprozessordnung geregelt ist. Von daher gesehen ist eigentlich dann der Datenschutz, wenn wir dann die DNA aufgrund dieser rechtlichen Konstellation eingestellt haben, kein Problem mehr. Wir haben ja diese eine DNA-Datei, DNA-Analysedatei nennt sie sich, beim BKA, auf die die Länder auch Zugriff haben. Und da gelten entsprechende gesetzliche Grundlagen und eben die Voraussetzungen zu erfüllen, die notwendig sind, damit wir die DNA-Daten einstellen können. Es ist eine berechtigte Frage, wie das denn aussieht, wie die Löschfristen sind und wie es überhaupt aussieht, wenn Personen gestorben sind. Das ist völlig klar. Und ich möchte deshalb auf die eigentliche Frage eingehen, wenn Personen gestorben sind, wie das mit den Daten in der DNA-Analysedatei aussieht. Es ist im Grunde genommen ganz einfach. Die Löschfristen sind grundsätzlich alle einzuhalten und bei Personen, die gestorben sind, ist natürlich zu prüfen, ob die Daten tatsächlich noch erforderlich sind. Und solange diese DNA-Analysedaten noch erforderlich sind, beispielsweise für präventive oder auch repressive Verbrechensbekämpfung, bleiben die tatsächlich in der DNA-Analysedatei, obwohl sie natürlich regelmäßig überprüft werden. Das heißt also, wenn irgendein Hinweis, ein Verdacht besteht, dass diese DNA-Daten tatsächlich noch mit irgendwelchen Straftaten, dann natürlich in der Vergangenheit, dass diese Daten in Frage kommen für bestimmte Straftaten und ausgewertet werden können, möglicherweise auch, weil ein Verdacht besteht im Hinblick auf manche Cold Cases, dann ist es natürlich erforderlich, dass man einen Vergleich hat. Denn wenn diese Daten mal gelöscht sind aus der DNA-Analysedatei, gibt es keine Zugriffsmöglichkeiten mehr. Sodass also regelmäßig überprüft wird, sind diese Daten noch erforderlich oder sind sie nicht erforderlich. Das bedeutet, wenn diese Daten aus der DNA-Analysedatei entfernt werden, muss derjenige, der zuständig ist, die eingestellt zu haben, also meistens ist es ja ein Land, ein Bundesland, bei uns Hessen, dass tatsächlich dann diese Voraussetzungen geprüft werden, kann man die Daten löschen, denn wenn sie gelöscht sind, sind sie weg. Wenn sie nicht, wenn noch bestimmte Verdachtsmomente bestehen, bleiben die natürlich begründet auch bestehen und werden dann mit eventuellen anderen Cold Cases insbesondere überprüft, weil bekanntermaßen ja die DNA-Auswertung erst viel, viel später kam und früher, insbesondere vor den, ich sag mal, 90er Jahren, die DNA-Untersuchung nicht möglich war. Also ja, man muss nur begründen können, dass es die Erforderlichkeit besteht, die Daten länger halten zu können. Allerdings besteht auch für Angehörige der Verstorbenen natürlich die Möglichkeit, entsprechende Anträge zu stellen, die Daten zu löschen. Das geht auch. Das ist möglich, wenn dieser Antrag gestellt ist, wird er geprüft und dann wird genau das geprüft, was ich gerade dargestellt habe. Ist es noch weiterhin aus begründeter Konstellation erforderlich, die Daten zu behalten oder sind sie eben entsprechend zu löschen? Und nochmal, wenn sie gelöscht sind, sind sie weg.
Dann sind sie weg, ja. Ja, das ist sehr spannend. Dann würde ich gerne schon auf einen Fall der letzten Staffel zurückkommen und zwar ging es ja darum, dass eine Leiche im Wasser gefunden wurde, die ja stark verstümmelt wurde. Es wurden Körperteile abgetrennt und dann eben auch im Wasser war. Was für Möglichkeiten hat man dann, die Opfer zu identifizieren? Also welche Schritte laufen dann an den Tatorten ab, an der Leiche, an der toten Person? Was sind dann so die ersten Vorgehensweisen?
Ja, also bei den sogenannten Wasserleichen ist es klar, da kommt es sehr auf die Bedingungen an, die eben entsprechend auf diese Leiche gewirkt haben. Das heißt also Temperatur zum Beispiel spielt eine große Rolle, Wassertemperatur. Im Winter zum Beispiel braucht ein Leichenzersetzungsvorgang viel länger als im Sommer. Ja, was im Sommer 3 Tage dauert, braucht man im Winter fast 3 Monate dazu, wenn es dort gefroren hat oder ähnliches. Richtig ist aber, dass wir enorm, insbesondere bei zerstückelten Leichen, enorme Probleme natürlich mit der Identifizierung haben, weil eine visuelle Identifizierung grundsätzlich möglich ist. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir alle Daten zum Zeitpunkt des Erhebens, also wenn wir den Tatort entsprechend aufnehmen, dass wir die Daten berücksichtigen. Dazu gehören natürlich und selbstverständlich Papiere, die möglicherweise dabei sind, Schmuckstücke, Tätowierungen teilweise, die helfen auch, einen gewissen Personenkreis zu identifizieren und insbesondere vielleicht mit einer Vermisstendatei, vielleicht sind diese Personen vermisst gemeldet, abzugleichen. Das sind also die ersten Maßnahmen. Wir in der Rechtsmedizin oder in der Kriminalistik sind im Wesentlichen auf 3 eindeutige Identifizierungsmöglichkeiten angewiesen. Die erste Identifizierungsmöglichkeit ist die Identifizierungsmöglichkeit über die Fingerabdrücke. Die Daktyloskopie bindet, allerdings brauchst du dann Vergleichsmaterial. Bei jeder sichergestellten Ware, sage ich mal, Spur, musst du Vergleichsmaterial haben. Das heißt also, wenn diese Fingerabdrücke möglicherweise in unserer Datei, in der allgemeinen Fingeridentifizierungsdatei vorhanden sind, dann hast du einen Treffer und kannst so diese Person identifizieren. Oftmals bei Wasserleichen ist es natürlich so, dass die Fingerabdrücke nicht mehr vorhanden sind. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, auch bei fortgeschrittenen Konstellationen Fingerabdrücke noch mal einigermaßen sicherzustellen. Das ist aber nicht immer gewährleistet. Insbesondere, wenn natürlich die Hände abgetrennt sind. Dann geht's
nicht mehr. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Denn mittlerweile ist es ja so, wenn wir hier in Deutschland einen Personalausweis oder einen Reisepass beantragen, dass wir ja auch, ich glaube, den Daumen oder einen Finger müssen wir ja, glaube ich, auch mit einscannen. Habt ihr da auch Zugriff drauf?
Es gab lange Diskussionen diesbezüglich und wir hätten uns diesen Zugriff gewünscht. Er ist aber leider, ich sage jetzt mal allgemein, aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Wir können das nicht abgleichen, sonst wäre das für uns eine enorme Bereicherung, mit den Einwohnermeldeämtern eben entsprechend diese Daten abgleichen zu können. Es ist rechtlich nicht möglich. Das wäre der Fall Daktyloskopie, also Vergleichsabdrücke. Wir können natürlich auch Vergleichsabdrücke, wenn wir einen Verdacht haben, dass die vermisste Person irgendwo aufenthaltlich war, Vergleichsfingerabdrücke sichern und dann vergleichen. Das ist kein Problem, aber wir brauchen Vergleich. Und diesen Vergleich brauchen wir auch bei DNA-Spuren logischerweise. Das heißt, selbst bei sehr, entstellten, aber auch sehr von der Fäulnis beeinträchtigten Leichen ist es so, dass wir immer irgendwo noch DNA finden können. Mhm. Im Zweifel vielleicht in Zellen, die man hat, oder auch in Knochenbestandteile. Und hier ist das gleiche Problem. Du hast DNA, du kannst die DNA auswerten, du hast eine DNA-Analysedatei. Wenn die Person drin ist, hast du einen Treffer, ist die Person nicht drin, brauchst du Vergleichsdaten. Das heißt also, der Hinweis, dass diese Person sich möglicherweise irgendwo aufgehalten hat, Spuren gesichert worden sind, weil sie beispielsweise als vermisst gemeldet wurde, dann ist das natürlich toll, weil du hast einen Treffer. Das ist die Nummer zwei. Also erst Daktyloskopie, zwei DNA. Die dritte Möglichkeit, dazu brauchst du aber zumindest, den Kopf oder das Gebiss, ist die Möglichkeit, dass du durch den Zahnstatus tatsächlich auch eine gute Identifizierung erreichen kannst, wenn der Zahnstatus entsprechend ist. Das heißt also, wenn mehrere Reparaturen vorgenommen worden sind, dann kannst du tatsächlich aufgrund dieser individuellen Veränderungen an den Zähnen eine individuelle Zuordnung vornehmen. Brauchst natürlich den Zahnstatus, sonst geht's nicht. Das sind die wesentlichen Dinge, wie man sie heute machen kann. Es gibt noch andere Vergleichsmöglichkeiten, aber da brauchst du Bilder, du brauchst den Schädel. Wenn die Leiche sehr, sehr mitgenommen ist und du manche Teile, zum Beispiel den Kopf, nicht findest, dann gibt es teilweise Probleme, wenn die Hände nicht da sind, keine Daktyloskopie. Und ansonsten bleibt grundsätzlich allerdings die DNA. Aber Problem, Vergleichsdaten. Und daran scheitert oft der Treffer oder die Möglichkeit, diese Person zuordnen zu können, weil ganz einfach diese Vergleichsdaten fehlen. Denn teilweise kommen ja Leute dort oder werden Leute gefunden, die eben entsprechend nicht vermisst gemeldet sind, zumindest nicht in Deutschland oder hier bei uns in der Bundesrepublik. Ja, wir haben eine extra Datei auch dafür, aber wenn die nicht vorhanden sind, weil sie möglicherweise irgendwo aus dem Ausland stammen und irgendwo abgeliefert worden sind, dann hast du eben keine Möglichkeit, den Treffer zu finden, und deshalb gibt es natürlich eine Menge von nicht identifizierten Personen. Und da brauchst du bestimmte entsprechende Hinweise, Ermittlungsmöglichkeiten, Ermittlungsergebnisse, damit du tatsächlich dann diesen Vergleich starten kannst. Sonst hast du keine Chance. Und das ist schon eklatant, ja? Weil du hast eine Leiche, die irgendwo unbekannt begraben wird, und du kannst sie dann auch kaum zuordnen, wenn du kein Vergleichsmaterial hast. Das ist ein Riesenproblem bei diesen Leichen.
Könnte man, wenn jetzt eine Person wirklich längere Zeit schon hier in Deutschland als vermisst gemeldet ist, sagen, hier, ich habe eine DNA-Probe, ich habe was aus dem Kamm, aus einer Bürste, irgendwie ein paar Haarproben, könnt ihr das einscannen, um zu gucken, ob das irgendwo vielleicht matcht mit Funden?
Ja, wir haben eine Datei, die heißt Vermisste Unbekannte Tote, Fermio Tod kurz genannt, die wird genauso beim BKA geführt, sodass wir also genau diese Informationen in diese Datei einstellen können. Wir können dann von den vermissten Personen tatsächlich, wenn sie irgendwo ein Zimmer hatten, wenn sie irgendwo eine Zahnbürste, was auch immer benutzt haben, können wir diese Spuren natürlich sicherstellen und auch in diese Datei Vermisste Unbekannte Tote einstellen. Das geht. Und da haben wir dann auch einen Treffer. Aber sie muss vermisst gemeldet sein. Das ist das Problem. Und wenn sie nicht vermisst gemeldet ist, dann ist es eben schwierig, eine Zuordnung zu finden, teilweise unmöglich. Das ist das Problem. Wir machen ja teilweise auch über Länder hinaus in ganz Europa und teilweise, wenn wir Hinweise haben, in der ganzen Welt Vergleiche, aber nach wie vor, du brauchst Vergleichsmaterial. Ja, sonst geht es nicht. Weil sonst gibt es keinen Treffer. Ja? Und das ist das Problem. Du kannst mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund von manchen Zusammenhängen und Ermittlungsergebnissen eine Wahrscheinlichkeit vermuten, aber eine individuelle, ganz konkrete Zuordnung, eine Identifizierung dieser Person ist eben dann nur möglich, wenn diese tatsächlichen Zuordnungen möglich sind, auf diesen wesentlichen drei Ebenen.
Dann würde ich da gerne quasi direkt mit dem nächsten Fall anknüpfen. Und zwar hatten wir den spannenden Fall mit dem Pastor und den Ameisen. Und wie zuverlässig ist denn da zum Beispiel diese forensische Insektenkunde?
Also die forensische Insektenkunde, wir nennen sie Entomologie, ist also ein ganz wesentlicher Bestandteil, insbesondere um die Leichenliegezeit zu definieren. Und wir haben ja das große Glück, hier an der Rechtsmedizin in Frankfurt einen herausragenden Experten dafür zu haben, Dr. Arment, der das also in hervorragender Weise macht. Das heißt also, wenn wir eine Leiche finden und dort befinden sich Maden oder irgendwelche Insekten, kann man daraus entsprechende Rückschlüsse ziehen. Und dafür haben wir die Experten entsprechend, die dann uns auch relativ präzise Hinweise auf die Liegezeit geben, die oftmals auch mit der Tatzeit identisch sein kann. Das ist klar. Was anderes ist es, wenn wir eine Vergleichsmöglichkeit suchen zwischen einem Insekt an einer Leiche und einem Insekt an einem, sage ich mal, verdächtigen Schuh zum Beispiel. Mhm. Das ist eine andere Baustelle. Da brauchst du auch Experten dafür, die sagen, okay, ja, dieses Insekt kommt aber nur selten vor oder es kommt überall vor. Und kannst du dieses Insekt am Schuh diesem Tatort oder Fundort zuordnen? Und das ist nur dann möglich, wenn das tatsächlich individuelle Merkmale sind, wenn das Insekt möglicherweise ein sehr seltenes Insekt ist. Mhm. Aber wenn es eine Ameise ist, die überall in jedem Garten vorkommt, dann ist es klar, dass du tatsächlich dann ein Insekt irgendwo an einem Schuh findest, der möglicherweise auf der halben Welt vorkommt. Und dann gelingt diese Zuordnung zu dem Tatort nicht, weil dann relativ einfach festgestellt werden kann, Moment mal, dieses Insekt kommt auf der ganzen Welt vor. Klar, und wenn ich jetzt von irgendeiner unbekannten Person XY einen Schuh finde, dann werde ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht auch dieses Insekt finden. Das heißt also, die Zuordnungsmöglichkeiten, damit die Beweisführung ist also bei derartigen Insekten, die oft vorkommen, überall vorkommen, deshalb nicht möglich, weil ich wiederum diesen eben schon angeführten Vergleich nicht haben kann, sondern ich kann nur sagen, ja, im Allgemeinen, es ist eine Form von Massenproblem. Im Allgemeinen kommen diese Insekten natürlich vor, am Tatort, am Fundort, aber auch möglicherweise im eigenen Garten. Aber jetzt dieses Insekt, was ich am Schuh gefunden habe, zuzuordnen, dieser Leichen oder diesem Fund, das ist also zwar möglich, man kann sagen, okay, es ist ein ähnliches Insekt, aber es ist nichts Individuelles. Das heißt also, die Beweisführung, dass dieser Schuh am Tatort war, ist allein aufgrund des Insektes eigentlich in dieser Konstellation fast unmöglich. Da muss man schon genau den Schuh vielleicht angucken, vielleicht ein paar Schuhabdrücke oder Eindrücke möglicherweise am Tatort sichern, dann kann man eher was dazu sagen, dann steigert sich möglicherweise ein Indiz. Ein Indiz kann es sein, es kann Hinweis sein, okay, insbesondere dann, wenn bestimmte Insekten nur an bestimmten Orten vorkommen, ja, das hat man auch bei Pollen und bei sonstigen Konstellationen, dann ist die Beweisführung schon ein bisschen nachhaltiger. Aber bei allgemeinen Insekten, die auf der ganzen Welt vorkommen, ist es schwierig. Und deshalb muss man im Einzelfall überprüfen, welche Aussagemöglichkeiten dort bestehen. Gibt es allgemeine Aussagen, Zuordnungsmöglichkeiten oder sogar aufgrund bestimmten Voraussetzungen individuelle Zuordnungsmöglichkeiten? Und dann kann es sein, dass dieses Indiz Beweischarakter bekommt.
Also eher Glück für die Spurensicherung, wenn da sich wirklich mal ein ganz besonderes Insekt auffällt, ja, was ja, nicht überall ja. zu finden ist.
Also am besten wäre, wenn dieses Insekt nur einmal auf der Welt oder zweimal vorkommt. Einmal am Fundort und einmal am Schuh. Ja. Das wäre ein guter Beweis. Da könnte man sagen, hier 1:1. Ja. Aber das ist leider in der Praxis weniger der Fall, sage ich mal zurückhaltend.
Was in dem Fall ja auch sehr spannend war, war so ein bisschen... Ja, diese Dorfgemeinschaft, diese enge Dorfgemeinschaft, die Dynamik. Und es war ja schon fast eine prominente Person in diesem Dorf. Und haben Sie sowas schon mal erlebt, dass es da vielleicht in diesen engen Gemeinschaften dazu kommt, dass eine bestimmte Schweigekultur herrscht, dass man sagt, oh, den Leuten von außen erzählen wir vielleicht nichts und so ein bisschen das Männlichen des Schweigens über gewisse Dinge gelegt wird. Ja. Wie geht man da mit um?
Wir haben, ich sag mal, mehrere Möglichkeiten oder mehrere Phänomene, wie Schweigekultur zutage tritt. Das erste ist, oftmals wird geschwiegen, weil man Repressalien befürchtet. Weil man möglicherweise, wenn man sich äußert, von den, sage ich mal, betroffenen Personenkreis Repressalien befürchtet, die teilweise bis zu Bedrohungen oder sogar zu Lebensbedrohungen führen können. Das ist eine Konstellation. Die andere Konstellation ist tatsächlich, dass bei Personen des öffentlichen Lebens natürlich auch gerne in der Öffentlichkeit eine sehr, sehr große Resonanz vorherrscht, sodass durch Medien tatsächlich das sehr publiziert wird und man tatsächlich auch Angst haben muss als Betroffener, dass wenn man bestimmte Äußerungen macht, das möglicherweise auch in die Presse gerät und man bekannt wird dadurch. Ja, das ist ein zweites, nächstes großes Problem. Wir haben allerdings mit der Schweigekultur in manchen Delikten sehr intensiv zu tun. Wenn ich also beispielsweise an Sexualdelikte, insbesondere auch im Kontext mit Kindern denke, was dort über hunderte von Jahren passiert ist mit Schweigekultur, das war sensationell. Ja, das sind Fälle bekannt geworden, wo sich tatsächlich... Heute mag es nicht mehr so sein, aber noch vor etlichen Jahren so war, dass Kinder sich Eltern gegenüber geäußert haben, beispielsweise von einer bestimmten Person sexuell missbraucht worden zu sein. In dem Fall war es sogar der Pfarrer. Dann sagt die Mutter, aber der Pfarrer kommt am Sonntag zum Kuchen, zum Kaffee und dann wollen wir den ja auch entsprechend behandeln. Und du sagst bitte nie mehr einen Ton über dieses. Und das ist eine Schweigekultur, die aus innerer Überzeugung, aus religiösen Gründen besteht. Wir haben das auch nicht nur möglicherweise, sondern tatsächlich auch bei Personen, die sich einem bestimmten, ich sage jetzt mal, Bevölkerungskreis zugehörig fühlen, oftmals auch, sage ich mal, in bestimmten Kreisen, die wir möglicherweise als Parallelgesellschaften bezeichnen. Mhm. In diesen Parallelgesellschaften ist es einfach nicht möglich und nicht üblich und auch unglaublich gefährlich teilweise sogar, sich zu äußern oder mit Polizei überhaupt zu reden. So dass dann diese Probleme intern geregelt wird. Also eine ganz besondere Form von Schweigekultur. Man kann also tatsächlich sagen, Menschen werden aufgrund von unterschiedlichen Voraussetzungen, aus unterschiedlichen Gründen, werden sie sehr zurückhaltend sein, entsprechende relevanten oder relevante Informationen zu geben. Das sind meistens gesellschaftliche Bedingungen. Das sind Leute, bei denen ich Angst habe, dass mir was passiert. Das sind aber auch Personenkreise, die jetzt in sich geschlossen sind, Parallelgesellschaften, wo ich mit deutlichen Repressalien zu rechnen habe. Aber auch bei uns in der Gesellschaft, teilweise bei prominenten Personen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Teilweise wird sogar, wir haben es auch in der Vergangenheit schon des Öfteren erlebt, den Zeugen, ich nenne sie mal bewusst Zeugen, Geld geboten, damit sie nichts sagen. Auch das haben wir schon erlebt. Also von daher gesehen, ja, es ist auch hier wichtig, den Einzelfall zu überprüfen. Und ich glaube, dass diese Bereitschaft, sich allgemein zu Sachverhalten zu äußern, in der jüngsten Zeit etwas gestiegen ist. Ob das jetzt künftig so weitergeht, weiß man nicht. Aber man kann nur hoffen, dass im Sinne der Aufklärung, denn es geht ja meistens um gravierende Straftaten, mit Opfern ohne Ende, denen man ja eigentlich helfen sollte, dass man dann eben entsprechend auch die Bereitschaft hat, sich entsprechend zu äußern und dazu beizutragen, den Sachverhalt aufzuklären. Kann man sich nur wünschen, aber in manchen Teilen bleibt das heute noch ein Wunsch der Ermittlungsbehörden, dass man tatsächlich die notwendigen Informationen auch in den bestimmten Kreisen, die ich genannt habe, einfach nicht bekommt. Und das ist natürlich für die Ermittlung schwierig dann. Ja.
Eine Frage habe ich noch. Und zwar, welche Herausforderungen ergeben sich denn in der Ermittlungsarbeit, wenn religiöse Institutionen involviert sind?
Ich habe es eben schon mal ein klein wenig angedeutet mit dem Pastor. Also es war technisch über eigentlich, wenn ich gerade die Religion, ich brauche gar nicht weit zu gehen, hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland sehe, ja, wie früher die Religion die Personen entsprechend eingenommen hat, überzeugt hat, von bestimmten Aussagen oder Nicht-Aussagen zu machen, von bestimmten Einstellungen. Es gab Personen, gerade mit religiösem Hintergrund, die unantastbar waren. Da sagt man keine Aussage dazu, da ist man still dazu, weil sonst wirst du unter Umständen, oder du kommst unter Umständen nicht in den Himmel, ja, weil die religiöse Überzeugung eigentlich auch dahin falsch ausgelegt wird, aber dahingehend ausgelegt wird, dass du bestimmte verantwortliche, hochgestellte Persönlichkeiten, die deinen Glauben vertreten, nicht belasten sollst und nicht belasten kannst. Eine Einstellung, die sich in jüngster Zeit meiner Erfahrung nach gelegt hat, beziehungsweise sich reduziert hat. Aber bis vor einigen, ich sage jetzt mal Jahren oder Jahrzehnten, war das sehr, sehr intensiv ausgeprägt, insbesondere vor allen Dingen nach meiner Erfahrung im eher ländlichen Raum, wo dieser Kontakt zu den Priestern beispielsweise sehr intensiv bestand, aber nicht nur dorthin, auch zu anderen Personen, dass es einfach nicht möglich war, dass sich die Bevölkerung oder einzelne Zeugen aus diesem Kreis der Bevölkerung dazu geäußert haben. Ja, das hat es gegeben, aber heute hat man es weniger, wobei ich es heute, wie eben schon angedeutet, in gewissen gesellschaftlichen Bereichen nicht ausschließen kann. Das ist auch wahr.
In den letzten Jahren gab es ja auch immer mal wieder Fälle, wo ermittelt wurde, aber ich glaube, da ist es nie zu einer Anklage oder zu einer Verurteilung oder so gekommen. Wie kann sowas sein? Denn auch Menschen aus der Kirche sind doch vor dem Gesetz genauso gleich zu behandeln wie wir normalen.
Es gibt in der Tat da Beispiele, die nicht nachvollziehbar sind. Ich glaube, es ist ein einziges Mal in München passiert, dass also im kirchlichen Bereich nach bestimmten Unterlagen, Akten in Durchsuchungen gemacht worden sind, die dann sichergestellt worden sind. Und dass man teilweise diese Durchsuchungsbeschlüsse gar nicht so bekommen hat. Das ist wirklich eine schlimme Konstellation, dass man tatsächlich aufgrund des sogenannten Kirchenrechts eine ganz andere Konstellation hat. Aber ja, Priester oder andere Mitglieder der Kirche sind genauso gleich zu behandeln vor dem Gesetz wie jeder andere auch. Aber de facto vermisse ich das also in weiten Teilen tatsächlich. Ich kann es an einem Beispiel ziemlich deutlich machen, und zwar ging es um das Zeugnis eines Priesters, das er ablegen wollte und abgelegt hat, nachdem ihm bei der Beichte ein Mord gestanden worden ist. Und dann ist es klar, dass er, denn du hast ja ein Zeugnisverweigerungsrecht, keine Zeugnisverweigerungspflicht, dass er dann tatsächlich sich geäußert hat dazu, wer ihm diese Information gegeben hat. Nach Kirchenrecht darf er das nicht. Mhm. Er wird tatsächlich exmatrikuliert, wenn er das nach Kirchenrecht macht. Auf welcher Basis nimmt sich das Kirchenrecht meiner Meinung nach zu Unrecht heraus, so eine Konsequenz bei einem solchen Delikt, es geht ja nicht um Hühnerdiebstahl, sage ich mal, es geht um ein massives Tötungsdelikt, dann eben entsprechend auf diese Zeugenaussage zu verzichten. Wenn derjenige, der die Aussage machen möchte, diese Aussage freiwillig macht und keine rechtlichen Gründe dahinter stehen. Ja, ich erkenne auch, dass wir im Hinblick auf die Ermittlungen, insbesondere im religiösen oder im kirchlichen Bereich, dort, ich sag's mal zurückhaltend, Nachbesserungsbedarf haben. Das sehe ich genauso.
Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, das ist wahr.
Ja, und ich glaube, mit diesem Gedanken würde ich unsere Hörerschaft und auch Sie, Professor Schmelz, für heute entlassen. Ich bedanke mich sehr für die Beantwortung dieser spannenden Fragen und freue mich aufs nächste Mal.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich mache das sehr gerne.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war unser Experte Professor Gerhard Schmelz, der auch im Januar wieder mit dabei sein wird als Experte. Und wir haben auch noch neue Experten dazu gewonnen, die wir im Sommerspecial auch schon per Video eingeschaltet haben. Zeno, möchtest du uns ein bisschen was über unsere neuen Experten erzählen?
Ja, wie gesagt, bei den Sommer-Specials ist es ja so, dass wir da keine Gäste auf der Bühne haben, aber durchaus auch Videos abspielen. Und da hatten wir die einmalige Möglichkeit, uns mit dem Thema Profiler auseinanderzusetzen. Und da hauen wir diese Profiler wahrscheinlich schon imaginär direkt auf die Finger, denn die möchten gar nicht Profiler genannt werden. Das ist eher so ein Fernsehding. Es sind nämlich die Polizisten der operativen Fallanalyse des Landeskriminalamts. Und da hatten wir die interviewen können im Landeskriminalamt in Wiesbaden und die haben uns ein bisschen einen Einblick gegeben über ihre Tätigkeit, was sie dort so als Fallanalytiker, in Klammern Profiler, alles so machen und was sie bedenken müssen, was so Fallstricke sind und so weiter. Fand ich wahnsinnig interessant und zwei ganz nette Personen sind das, die uns da Rede und Antwort gestanden haben, was nicht selbstverständlich ist, muss man sagen, weil die Interviews da meistens abschlägig beschrieben werden. Aber wir haben die Möglichkeit gehabt, nicht zuletzt auch ein bisschen über den Kontakt von Professor Gerhard Schmelz, unserem Experten, unserem Kriminologen im Team sozusagen. Und so konnten wir die eben interviewen und es waren fantastische Sachen, die wir da gehört haben. Und vielleicht werden wir das eine oder andere auch nochmal irgendwo hören, weil es waren so viele Antworten, die wir bekommen haben, die konnten wir gar nicht alle in diese Sommer-Special-Videos mit reinpacken.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich habe den beiden total gerne zugehört. Ich finde es super interessant.
Ja, und sympathisch gleichzeitig.
Ja, ja, absolut.
Also nochmal Dankeschön auch von unserer Seite. Danke, dass ihr da unsere Live-Shows so bereichert habt. Übrigens, danke haben wir auch bei der Live-Show, haben wir jemandem sogar zweimal gedankt auf der Bühne, der auch ein besonderer Mensch gerade für mich in meinem Leben auch ist und auch zu unserer Familie gehört, der auch extrem wichtig ist für unser Team, der von der ersten Live-Show mit dabei war und bis heute ja auch noch größer hineingewachsen ist als Bühnenmanager, würde ich es bezeichnen. Ja. Auch Meister der Bühne, des Bühnenaufbaus, des Merch und so weiter. Das ist der wunderbare Felix Volkmann.
Ist auch der Jüngste, glaube ich, in unserem Team so ein bisschen. Mhm. Also der in unserem Haus.
Ja, ich sehe ein bisschen jünger aus vielleicht.
Naja. Okay. Aber in unserem Haus, wie du so schön sagtest, bewohnt er das Jugendzimmer.
Das Kinderzimmer.
Ja.
Das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer. Ich hab den Hobbykeller, oder?
Ja,
was sind eure Räume?
Ich nehme das Turmzimmer hier.
Ich bin ganz klar im Schlafzimmer zu Hause.
Ja, ich dachte unter der Treppe. Aber egal. Also Felix Volkmann auf jeden Fall ist jemand, der uns ganz ans Herz gewachsen ist und den ich auch befragen durfte über seine Aufgaben, über seine Leidenschaft, auch hier Teil des Mörderische Heimat-Teams der Familie zu sein. Und da hören wir gleich mal rein. Wir haben es eben angekündigt und nun sitzt er hier direkt vor mir, Felix Volkmann. Hallo Felix.
Hi Shaggy.
Ja schön, wir kennen uns ja schon wirklich lange und auch gut. Du bist einer meiner engsten Menschen in meinem Leben, auch wenn wir uns gar nicht mehr so oft sehen. Und du bist Teil der Mörderische Heimatfamilie. Du bist Teil der Crew und das bist du ja damals über mich auch geworden. Erzähl mal ganz kurz, was sind deine Aufgaben bei Mörderische Heimat?
Ja, ich bin schon relativ lange dabei. Ich glaube, das ist jetzt mein drittes oder viertes Jahr schon fast. Ich habe vorhin mal im Auto, als ich hergefahren bin, nachgerechnet. Ich habe jetzt meine 11. Live-Show hinter mich gebracht. Genau, ich bin primär Stage Manager bei allen Live-Shows, bedeutet, ich koordiniere erstmal, dass alles da ist, wo es sein soll, bin verantwortlich fürs Bühnenbild, stelle das zusammen, packe das ganze Equipment die Tage vorher auch und baue auf, baue ab. Connecte mich mit dem Alexander Nau, der dann die Technik vor Ort dann durchführt. Mache den Merch, alles so ein bisschen überall.
Machst den Merch heißt, du bist quasi verantwortlich ja, für den Aufbau von unserem Merchandising-Tisch, also von unseren Fanartikeln und ja auch den Transport und auch den Verkauf im Grunde eigentlich.
Genau, also ich versuche mich da eigentlich immer ein bisschen rauszuhalten, weil ich oft die gleichen Fragen gestellt kriege und das irgendwann, ich würde nicht sagen nervig finde, es ist dann einfach so, ja, nein, schon wieder die gleiche Frage, weil deswegen versuche ich mich da immer ein bisschen im Hintergrund zu halten, aber ich habe es noch nie ganz geschafft. Ich habe, ich glaube, angefangen, mich um den Merch zu kümmern, also in dem Moment, wo der Merch draußen war,
ja.
Damals noch im Kriminalkabinett.
Ja, das heißt auch, da bist du ja quasi damals auch mit eingestiegen. So
genau, im alten Kerber.
Da hatten wir unsere Ausstellung für die Nachbarschaft, die es nicht weiß. Wir hatten eine Mörderische Heimat-Ausstellung damals. Und da war Felix einer, der auch quasi mit verantwortlich war vor Ort. Das kam auch über mich, Herr Felix. Vielleicht sagen wir genau mal ganz kurz, woher wir uns kennen.
Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt 2021 im September irgendwann im Herbst.
Im Kulturkeller habe ich dich
im Kulturkeller, da habe ich, Technik gemacht für ein Theaterstück und da kam ein bärtiger Mann auf mich zu, hat mir wortlos einen Flyer in die Hand gedrückt und ist weggegangen. Und so haben wir uns kennengelernt.
Ja, wir haben schon ein bisschen miteinander geredet. Also ich habe gleich gesehen, der Felix, der hat was auf dem Kasten. Ich glaube, den würde ich gerne mit unterstützen und fördern. Super sympathisch. Und du warst, wie alt warst du damals?
Da warst jung.
Ja, 14, 15, sowas um den Dreh.
15, glaube ich.
Ja. Ich habe ja ein Impro-Theater und habe halt auch gemerkt, du hast Interesse für Theater und Technik. Und ich kannte ja auch deine Mutter, mit der ich ja auch Theater spiele. Du inzwischen aber auch in einer Theatergruppe mit ihr auch verhaftet bist. Da habe ich ja gesagt, komm doch mit ins Theater, ins Impro-Theater. Und da bist du dann Jahre geblieben und warst sogar, damals war es noch nicht das Theater wie jetzt, sondern das gab es ja noch nicht, sondern nur Kurse.
Ja, ich habe das, also ich kann von mir selbst behaupten, ich habe das Theater damals fast selbst mit aufgebaut. Ja. Also als du gesagt hast, du machst dich jetzt selbstständig, war ich auf jeden Fall einer der Ersten, die es wussten. Ja. Und habe dann mit dir zusammen die Räumlichkeiten ausgestattet, habe dann nach meinem Schulabschluss gesagt, hier, ich habe gerade nichts zu tun, hast du was für mich? Und dann war ich ein ganzes Jahr bei dir.
Ja, hast du ein ganzes Jahr mich unterstützt, mir geholfen bei so vielen Dingen auch. Und in diesem Zeitraum lief das auch damals mit dem Kriminalkabinett.
Genau.
Und auch ja der Erweiterung noch der Mörderischen Heimat-Live-Shows. Und dann habe ich dich auch angesprochen, willst du Teil des Teams werden? Also am Anfang erstmal, kannst du da die Sachen tragen?
Das war so ein fließender Übergang von, hier, trag mal das darunter zu, kannst du Merch verkaufen?
Ja, und mittlerweile, neben dem Merch hast du es ja schon gesagt, du bist quasi Stage Manager. Das heißt, du bist für den kompletten Bühnenaufbau zuständig, bist dafür verantwortlich, dass die Sachen da hinkommen, wieder wegkommen, aber auch dort gut aussehen.
Genau, also es ist so, ich sag mal, es ist eine Mischung zwischen Stage Management und Backliner, also Requisiten. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit damit, mir ein Konzept zu überlegen, was sieht denn cool aus? Mhm. Zum Beispiel der Merch-Stand letztes Jahr, dieses Jahr?
Dieses Jahr im Januar.
Dieses Jahr im Januar, den habe ich dann komplett nochmal neu designt. Jetzt bei der Sommershow im Maritim Hotel sah er nochmal anders aus. Und da lebe ich mich einfach kreativ auf.
Ja, kannst du hoffentlich auch im Januar, da bist du hoffentlich auch mit dabei und in den Sommershow im nächsten Jahr hoffentlich auch mit dabei, beim Sommerspezial. Aber was machst du denn sonst so, wenn du jetzt nicht bei uns, also wir können es ja verraten, das ist kein Fulltime-Job fürs ganze Jahr, mit uns dann quasi den Merch aufzubauen und die Bühne aufzubauen.
Ich muss auch sagen, es ist leider für einen Fullzeit-Job auch zu schlecht bezahlt.
Ja, das mag sein.
Ich bin hauptberuflich in der Veranstaltungstechnik. Also ich mache eigentlich laut, leise. Primär mache ich Lichttechnik, also bei Konzerten, bei Gala-Veranstaltungen, so Dinge eben. Und bin nebenbei noch Booker von einer Metalband aus Fulda. Und das vereinnahmt mich schon ganz schön.
Ja, das glaube ich. Das ist auch einiges zu tun, gerade im Veranstaltungsbereich. Deswegen passt das ja auch, dieser Übergang zur Mörderischen Heimat. Hast du, bevor wir uns kannten, schon mal Berührung gehabt mit Mörderischer Heimat? Oder fangen wir mal mit True Crime an, weil damals gab es das ja im Grunde
noch nicht. Ja, also mit True Crime ja, mit Mörderischer Heimat nicht. Ich glaube, den Podcast gab es dann wirklich erst, seit wir uns kannten.
Ja, Ende 2020, genau. Ja, dann Oktober 2020 gab es die erste Folge.
Ja gut, dann Habe ich das nicht mitgekriegt? Ja. Nee, ich habe mit True Crime viele Berührungen gehabt, weil meine Schwester und ich sind beide, meine Schwester noch mehr, aber beide sehr große True Crime-Fans. Ja. Und wir haben früher immer Medical Detectives geguckt, wenn wir irgendwo im Urlaub waren oder so, haben wir uns meistens ein Bett geteilt. Und wenn es dann einen Fernseher gab, haben wir uns beide zum Einschlafen irgendwie sowas angeguckt, wie dann Frauen von ihren Ehemännern auf bestialischste Weise umgebracht wurden. Und dabei sind wir eingeschlafen.
Ja, so kann es gehen. Und du hast es gar nicht mehr, kannst du oder nicht, aber hast ja dann auch durch mich dann die Berührung dazu gefunden. Hast du auch sicherlich ein paar Folgen dir auch schon angehört, oder?
Ja, also ich habe, ich muss zugeben, aktuell fehlt mir oft die Zeit, das aktiv zu hören, meistens, wenn ich lange Auto fahre. Mhm. Aber ich habe die, ich glaube, von Staffel 1 bis, auf jeden Fall alle regionalen Folgen habe ich aktiv mitgekriegt. Und jetzt bin ich, glaube ich, bin jetzt mit der NRW-Staffel fertig. Also ich hänge ein bisschen hinterher, da fehlt mir aber leider einfach die Zeit.
Ja. Aber du bist ja auch nicht nur Teil der Familie, du bist auch Fan geworden, gell? Du Podcast magst du selber auch.
Also ich habe, glaube ich, 4 Tassen zu Hause.
Gut, die muss ich dir noch abziehen, gut, dass du das sagst. Aber sag mal, hast du eine Lieblingsfolge? Hast du Folgen, wo du sagst, da die haben mich besonders gefesselt? Du hast gerade gesagt, die regionalen Folgen, gerade mit Regionalbezug, das ist ja schon mal was Besonderes.
Ja, jetzt, ich habe eben überlegt, du hattest mich eben schon mal gefragt, so such dir mal eine aus. Mhm. Und also ich finde den Kannibalen von Rothenburg interessant, einfach weil ich diesen Fall grundsätzlich sehr interessant finde. Mhm. Aber auch, ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, aber die im Sack, diese kleine Straße in Fulda, weil der Vermieter von der Frau, die da getötet wurde, war mein Opa.
Ach,
das habe ich auch erst vor ein paar Jahren rausgefunden ist, der hat dann irgendwie erzählt, ja, damals hat er noch ein Haus im Sack gehabt und da wurde dann einer da getötet und dann fand ich das sehr interessant. Der ist leider mittlerweile verstorben, deswegen kann man den dann nicht mehr ausfragen, aber das ist dann nochmal so wirklich, das heißt ja immer, Fulda ist ein Dorf und das zeigt dann wirklich nochmal, wie klein diese Stadt eigentlich ist.
War ein Fall aus Eifersucht, kann man so sagen, da der Ex-Partner war ja auch im Nachtleben aktiv und hat da auch gearbeitet. Und ja, der konnte damit das nicht ertragen, dass seine damalige Partnerin sich von ihm getrennt hat. Und dann nach so einiger Zeit gab es dann diesen Mord, diesen krassen Fall auch. Ich glaube, den hatten wir auch in den Live-Shows, wenn ich mich nicht täusche. Hatten wir den, glaube ich, auch dabei. Kann mich aber auch täuschen. Ich glaube, ganz am Anfang vielleicht einer der ersten. Ist ja auch nicht schlimm. Das sind so gerade die regionalen Sachen. Es gab ja auch die digitale Stadtführung, da warst du ja auch in der Entstehung mit dabei.
Stimmt. Ich bin schon so lange überall irgendwo eingespannt, dass ich es einfach verdränge. Ich habe vorgestern meine Dropbox aufgeräumt und hatte noch ganz, ganz viele Fotos von der Pressekonferenz, von der Öffnung vom Kriminalkabinett.
Auch das hatten wir ja auch. Auch da warst du mit dabei. Da solltest du auch Fotos machen. Also einen ganz, ganz langen Weg bist du schon mit uns gegangen. Aber eher so nebenbei, bis wir irgendwann auch gesagt haben, Felix, du bist jetzt Teil unserer Familie, Teil unserer Crew. Wie hast du dich da gefühlt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich mich gefreut habe und dass es mir Spaß gemacht hat. Sonst wäre ich jetzt nicht immer noch hier.
Das heißt, du bleibst uns auch weiterhin erhalten?
Sollte ich nicht ausrutschen und verletzt sein für den Rest meines Lebens, dann definitiv.
Ja, wir haben jetzt dieses Extra gerade, wo wir dich auch so ein bisschen vorstellen. Für die ich jetzt nicht sehen können, das ist ja ein Audioformat. Felix, blondierte Haare, so ein bisschen, eine Brille, auffällige Klamotten auch. Wenn ihr den am Merchstand stehen seht oder irgendwo in der Halle, nehmt ihn ruhig in den Arm, fasst ihn an, macht ein Foto mit ihm, da freut er sich
besonders. Anfassen ganz besonders.
Da würde er sich auf jeden Fall freuen. Hast du bei den Live-Shows eine tolle Erinnerung an Momente, die du uns noch mitgeben möchtest zum Schluss?
Oh, das ist jetzt wieder so eine, wie gesagt, ich habe jetzt letzte Woche meine 11. Live-Show gehabt. Mhm. Gut, Menschen im Tourleben lachen gerade auf mich. Ich würde sagen, mir wurde gesagt, ich wurde jetzt bei der letzten Sommershow, mir wurde zweimal gedankt und ich muss gestehen, ich war bei beiden Malen nicht im Saal.
Da war auch kurz hintereinander.
Da war ich gerade draußen. Aber scheinbar war meine Familie vor Ort und die haben ganz laut Wuhu! Gemacht und ich würde einfach sagen, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, das ist meine Lieblingserinnerung.
Dann danke ich dir jetzt noch ein drittes Mal dafür. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir gehen zurück ins Extra. Felix werden wir wieder sehen, wieder hören, ganz bestimmt. Jetzt sind wir erstmal raus und geht zurück zu Lisa und Zeno.
Ja,
das war mein Interview mit Felix. Ganz, ganz toller Mensch, Felix. Ja, toll. Das ist auch schön, die Leute so ein bisschen kennenzulernen.
Definitiv. Darum geht es ja auch in diesem Extra, dass ihr da draußen ein bisschen erfahrt, wer bei uns alles im Haus wohnt. Ich finde das Bild ganz fantastisch, Shaggy. Das sind ja einige, die hinter Mörderischer Heimat stehen und die sollen hier auch mal ein bisschen Gehör finden, damit ihr die kennenlernt. Und sprecht die ruhig auch an, wenn ihr die bei den Live-Shows seht mal, wie den Felix zum Beispiel. Das werden wir jetzt immer in den Extras machen, dass wir so eine Person euch mal näher vorstellen, die bei uns im imaginären Mörderischer Heimathaus wohnt.
Ja, denn unsere Familie ist noch deutlich größer, als man vielleicht meinen könnte.
Also wir adoptieren auch gerne von außerhalb noch ein paar.
Also ja.
Es kommen immer wieder neue dazu und das ist ein reich gedeckter Tisch bei uns.
Die Familie wächst, wachsen, es tun auch übrigens unsere Folgenanzahl, auch die wächst tatsächlich, denn auch bald geht es weiter. Wir haben es ja am Anfang dieser Ausgabe gesagt, wieder ein anderes Bundesland bereisen mit der neuen Staffel. Geht in 2 Wochen, geht's schon los.
Genau, so ist es. In 14 Tagen geht's weiter mit einem neuen Bundesland und ich glaube, wir können jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Es geht diesmal nach Brandenburg. Wir haben für euch 6 Fälle aus Brandenburg parat, die wir euch gerne vorstellen wollen. Und das ist das Bundesland, in das es dann geht, Brandenburg. Also ich freue mich schon sehr drauf. Definitiv, wie ist es mit euch?
Ja, Brandenburg. Auf jeden Fall.
Was verbindet ihr mit Brandenburg? Habt ihr da irgendwelche Ideen schon?
Nicht allzu viel.
Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man so mal ganz, ganz unbefleckt irgendwie sich diesem Bundesland annähern kann.
Ja, ich überlege auch gerade, was für bekannte Fälle oder welche Fälle denke ich da, welche fallen mir da ein, aber da fällt mir gerade.
Klingt gar nicht so. Brandenburg ist meistens so auf der Durchfahrt nach Berlin gefühlt.
Ja, genau.
Aber ich kann euch schon versprechen, da wird einiges passieren.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Wir lernen ja die Republik irgendwie nur durch True Crime Fälle.
Ja,
ne? Auch man denkt auch schöner Urlaubsort, da könnte ich ja mal hin. Die Umgebung klingt ganz nett in diesem Waldgebiet.
Auch übrigens ein Feedback gewesen von Leuten, die sagen, wir begeben uns mit euch ja auf Deutschland-Rundfahrt so ein bisschen mit diesem Podcast und das ist doch toll. Das machen wir gerne, das machen wir gerne vor allen Dingen mit euch. Und das ist doch toll, dass wir da ein bisschen unser Land mal kennenlernen können, wenn auch von einer etwas makaberen Seite, intensiven Seite, aber dennoch versuchen wir immer so einen kleinen Einblick zu geben, wo wir uns da befinden. Und jetzt geht die Reise nach Brandenburg.
Genau, die etwas andere Kaffeefahrt.
Ja, genau. Ja, wir durchforsten unser Land das ganze Jahr über und einmal im Jahr machen wir auch Urlaub. Also es passt ja auch dieses Sommerspecial dazu.
Das wird immer
also sehr, sehr schön. Ja. Die große Familie Mörderische Heimat wächst, wie wir es gesagt haben, und freut sich, dass es auch weitergeht. Leider sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Podcasts, dieser Extra-Ausgabe angekommen. Ich bin raus für heute. Ich sag's schon mal tschüss.
Ja.
Ich bin bald wieder da, aber auch ihr seid bald wieder da. Aber ihr dürft euch jetzt auch noch von den Hörerinnen und Hörern von unserer Nachbarschaft verabschieden. Und wir lassen Lisa die letzten Worte ziehen.
Absolut, ja. Ich ziehe mich wieder in mein Zimmer zurück und Lisa bleibt allein zurück und verabschiedet sich.
Ich wink noch mal aus dem Turmzimmer raus und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche, eine gute Zeit, viel Spaß beim Hören und ich bedanke mich noch mal bei Shaggy Schwarz, Zeno Diegelmann und sage Dankeschön als Lisa Kardinale.